China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 156, fünfter Gipfeltreffen von SOZ 2025 in Tianjin. Interview mit Axel Kruse, Business Consultant bei Griffin Business Consulting in Shanghai. Hallo Axel, danke, dass du dir heute so spontan Zeit nimmst. Wir haben heute den 30. August, also am Vorabend des SOZ-Gipfels. Wie ist gerade das Wetter in Shanghai?
Schönen guten Abend, Xiaolong. Vielen Dank erstmal für das Gespräch. Ja, wie ist das Wetter in Shanghai? Ist natürlich eine sehr allgemeine Eingangsfrage. Es ist ungewöhnlich heiß. Also ich war jetzt einige Wochen ja in Europa. Und Europa, wirklich sehr gemischtes Wetter, würde ich eher sagen. Ich würde eher sagen, eher kühl als warm, der ganze Sommer anscheinend. Und hier in Shanghai, ich glaube, wir haben jetzt wir haben es jetzt 23 Uhr fast am Samstagabend und wir haben hier immer noch über 30 Grad. Ja, also die Stadt hat sich über die letzten Wochen so aufgeheizt, dass sie sich nachts nicht abkühlt. Und dadurch ist es wirklich sehr, sehr, sehr warm. Ja, muss man sich wieder dran gewöhnen.
Vielleicht noch mal ein letzter Satz zu Smalltalk. Also in Deutschland suchen wir den Sommer, aber in Shanghai wird der Sommer einfach die Stadt nicht verlassen. Es ist beides nicht richtig.
Ja, das stimmt, ja.
Also vor gar nicht so allzu langer Zeit, da hatten wir schon einmal wegen Podcast-Interview zusammengesessen. Aber für die neuen Zuhörer und für die neuen Hörer, magst du dich kurz in ein paar Stichworten vorstellen? Wer bist du und was machst du in Shanghai?
Sehr gerne, ja. Ich wohne und arbeite seit mittlerweile 23 Jahren in China, den Großteil davon in Shanghai. Habe hier mal 2002 mit der Metro Group hierher zu kommen, habe dann später für Firmen wie C&A und Adidas gearbeitet in Senior Management Positionen. Habe dann später für amerikanische Firmen gearbeitet, wie Global Brands Group, auch für chinesische Firmen. Und ganz zum Schluss war ich der General Manager bei Assam Beauty und seit 2 Jahren nun bin ich selbstständig und betreue vorwiegend internationale Unternehmen aus den USA, aber zunehmend auch aus Europa, die eben in Deutschland, die in China Fuß fassen möchten und ihr Business aufbauen oder ihr Business weiter expandieren.
Du warst ja kürzlich in Deutschland im Urlaub. Wie war es für dich jetzt bezüglich die Berichtswiese in Deutschland, in deutschen Medien über China gewesen? Ist sie immer noch sehr stark von den Themen wie Decoupling oder De-Risking geprägt, wie vor 2 oder 3 Jahren der Fall war?
Ja, ich war in mehrere Wochen in Europa unterwegs, unter anderem Italien, Schweiz und Deutschland. Habe dadurch ein bisschen Eindruck bekommen, habe auch mit potenziellen Geschäftspartnern gesprochen, an potenziellen neuen Projekten. Also habe beides beruflich und Urlaub ein bisschen verbunden. Der Eindruck aus dem Deutschen, also ich habe so das Gefühl, dass China sehr, sehr weit ist. Weiter als ich dachte, jetzt nicht geografisch gesehen, sondern dass die Leute wirklich relativ sich wenig Gedanken machen über China aus wirtschaftlicher Sicht. Auch immer noch viel Unwissen über China besteht. Ja, also wirklich Grundlagenwissen teilweise fehlt. Was natürlich für mich interessant ist, das bietet jemand wie mir natürlich gute Businessmöglichkeiten in der Zukunft. Bezüglich Medien war ich ehrlich gesagt schockiert, weil in den deutschen Öffentlich-Rechtlichen liefen Sendungen über China wird Taiwan überfallen und dies und das und jenes. Also ganz schwer zu verstehende Themen für mich. Weil wenn man hier natürlich in China ist, dann stellt sich das überhaupt nicht. Und wenn man US-Medien hört, dann kommt da immer mehr raus, dass es da höchstwahrscheinlich eine politische Lösung geben wird, ja, anstatt einen Konflikt. Warum hat mich das verwundert, dass da in Deutschland immer noch sozusagen das Kriegshorn geblasen wird? Und ich hatte schon den Eindruck, dass man nach Russland jetzt schon nach dem nächsten möglichen Bösemann sucht. Also das fand ich von den Medien und also sehr, sehr weit geholt, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, das ist für dich natürlich der Eindruck anders, als für mich der Fall ist. Und du bist ja selten in Deutschland. Ich bin mehr in Deutschland als in China. Und ich finde eher, dass aktuell über China etwas milder oder weniger berichtet wird. Vielleicht weniger ist das richtige Wort. Und vor 3 Jahren war wirklich China wirklich in Hauptmedien und wird über Decoupling gesprochen, also das Risiko zu reduzieren, weniger mit China Geschäft zu machen. Und aktuell finde ich eher, dass andere Länder, um nicht konkret zu sagen, USA, stehen mehr im Fokus, als im Moment das China tut, ne? Aber wir wollen auch heute über China und China Business für deutsche KMU sprechen. Und insbesondere am Vorabend von SOZ und Shanghai Organisation für Zusammenarbeit. Bevor wir konkret auf das Treffen in Tianjin eingehen, kannst du uns vielleicht erklären, was genau die Organisation ist?
Ja, die Shanghainer Organisation für Zusammenarbeit ist wie ein G7-Gipfel, so kann man sich das vorstellen, allerdings ohne USA und EU-Staaten. Ja. Stattdessen geht es mehr um asiatische Staaten, sage ich mal so, so wie China, Russland, Indien und auch einige andere Staaten, die dann dort eben über gemeinsame Themen sprechen. Ja, die müssen nicht unbedingt politisch sein, die können auch wirtschaftlich sein. Gegründet wurde das Ganze 2001 in Peking und ja, die Shanghai Organisation für Zusammenarbeit ist sozusagen eine internationale Organisation und sie fokussiert sich auf Sicherheit, Wirtschaft, regionale Stabilität, weil das sind natürlich alles miteinander Einrainerstaaten. Also das hört sich Shanghai Organisation hört sich klein und unwichtig an, aber man muss immer im Hinterkopf behalten, dass diese Organisation ungefähr 40% der Weltbevölkerung repräsentiert und damit die größte Regionalorganisation der Welt ist.
Ja, und welche konkrete Aufgabe und Initiativen hat die SOZ in den letzten Jahren bereits angestoßen oder ist gar dabei zu formieren?
Ja, da gibt es verschiedene Auslegungen und verschiedene Initiativen. Ich denke mal, die bekannteste mit Bezug auf Deutschland ist sicherlich die Belt and Road-Initiative. Ja, und als Exportnation ist Deutschland natürlich sehr abhängig von stabilen Handelsrouten. Und dadurch ist natürlich die SOZ, ja, die Shanghai Organisation für Zusammenarbeit spielt natürlich für Deutschland eine sehr wichtige Rolle und eine sehr zentrale Rolle, auch wenn ich glaube, dass sie in deutschen Medien momentan nicht auf dem Schirm ist. Ja, aber dazu kannst du ja sicherlich mehr sagen, ob das momentan in Deutschland ein Thema ist. Neben der Belt and Roads-Initiative gibt es auch andere Initiativen, die dort besprochen werden. Es geht auch teilweise um Energieleitungen, ja, wie zum Beispiel China, Kirgisistan, Usbekistan. Es geht um digitale Netzwerke, 5G, ja, also wirtschaftliche Projekte, die durchaus international politischen Einfluss haben.
Ja, also wenn du sagst in Deutschland, was höre ich? Also ich denke, über Belt and Road-Projekte hört man auch, allerdings immer mehr unter der Überschrift China expandiert. Das ist, ich sag mal, salopp eher negativ für westliche Welt und sozusagen China versucht, die Macht auszuspielen. Das ist so unter dieser Überschrift. Vielleicht können wir mit der anderen Perspektive das Thema mal anschauen. Welche Rolle spielen eigentlich EU und speziell Deutschland für diese SOZ-Organisation?
Spielen sicherlich eine sehr wichtige Rolle, aber sind bei dieser Organisation, bei diesem Zusammenkommen, eigentlich kein direktes Thema. Ja, da die Organisation ganz bewusst eurasisch ausgerichtet ist. Und ganz bewusst westliche Akteure ausschließt. Ja, also ganz bewusst sich auf den eurasischen Raum konzentriert. Die EU beobachtet natürlich die Shanghai-Organisation der Zusammenarbeit und reagiert aber sehr verhalten darauf. Ja, aber es hat natürlich einen Einfluss, wenn man nun mal die Belt and Road-Initiative nimmt. Das hat natürlich einen ganz direkten Einfluss auf EU und auch auf Europa, auf Deutschland. Aber ja, wirtschaftlich ist die EU natürlich mit Staaten wie China und Indien verknüpft. Und dadurch ist es für die EU natürlich auch schwer, dort eine klare Position zu beziehen. Weil auf der einen Seite kann man es natürlich als Gegenpol zur G7 sehen, was sicherlich, denke ich mal, von der EU nicht so gern gesehen wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wirtschaftliche Interessen im Hinterkopf behalten und kann das Ganze nicht zu stark kritisieren. So würde ich
Ich
das
denke mal,
allgemein beschreiben.
der G7-Gipfel oder früher noch G8-Treffen war ja auch nicht so angelegt, dass man sozusagen sich als Blockbildung zu verstehen ist, sondern eher die Themenaustausche unter den größeren Wirtschaftsnationen gegenüber der Welt sind die G7-Länder doch sehr, sehr offen oder müssen ja offen sein. Sie brauchen zum einen die Ressourcen, aber auch den Markt und.
Genau.
Ich denke, ähnliche kann man auch diese Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit sehen. Also wir sollen vielleicht nicht zu sehr sozusagen, weil wir das nicht kennen, dann eine Distanz aufbauen, sagen, das ist irgendwie eine Blockbildung. Also aus meiner Sicht könnte das auch ähnlich wie G7 sein, eher eine Austausch von Themen, aber vom Grundprinzip hier eher sozusagen ist für eine offene Weltwirtschaft. Also so sehe ich das. Ist es,
Absolut, absolut, ja,
also
absolut.
insofern, das hat bestimmt auch Einfluss auf deutsche Wirtschaft, dementsprechend auch auf deutsche KMU, was ja unser Hauptthema ist. Wenn wir den Blick auf unsere Zielgruppe jetzt richten, welche Chancen und Risiken ergeben sich aus der Arbeit von SOZ für deutsche Mittelständler?
Ja, Deutschland spielt natürlich als Technologie- und Exportnation eine Schlüsselrolle in der Belt and Road-Initiative zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel durch Logistikzentren wie in Duisburg zum Beispiel oder ja, ein Drehkreuz für Güterzüge oder Gütertransport nach China ist. Ja. Deutsche Unternehmen liefern Technologie für Infrastrukturprojekte, sie profitieren auch von neuen Märkten. Risiken sind Abhängigkeiten von chinesischen Lieferketten natürlich. Das ist auch ein Thema, was in deutschen Medien jetzt immer weiter vorkommt. Es ist ja auch so, dass sich der deutsche Konsument mittlerweile an Made in China komplett gewöhnt hat. Ja, es gibt ja kaum noch ein Elektrogerät, was nicht Made in China ist. Und das birgt natürlich Möglichkeiten, aber auch Risiken. Ja. Was würde ich jetzt so sehen für deutsche Unternehmen speziell? Auf der einen Seite natürlich Zugang zu wachsenden Märkten in Zentralasien. Ja, Technologieexport zum Beispiel, Bahntechnik, ja, Flugtechnik. Automobiltechnik, denke ich mal, spielt auch noch eine Rolle. Risiken könnte natürlich sein, dass, ja, dass Europa teilweise auch umgangen wird und dass deutsche Firmen natürlich in Konkurrenz stehen mit chinesischen Unternehmen, weil wenn man natürlich miteinander verbunden ist, dann wächst natürlich auch die Konkurrenz zwischeneinander. Und darum muss die EU natürlich auch ganz bewusst auch ihre eigenen Optionen wahrnehmen und auch teilweise gegensteuern, würde ich sagen, um ihren Einfluss zu sichern.
Ja, welche Branche denkst du, das könnte am interessantesten sein, dass man sagt, man muss die SOZ-Aktivitäten stark im Auge behalten? Und was würdest du einem deutschen Geschäftsführer, einem Mittelständler raten, diese Information zu bekommen?
Kommen wir erstmal auf die erste Frage zurück, welche Branchen. Ja, das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil wir im Moment noch nicht verstehen, was dort wirklich besprochen wurde, ja, und was dann daraus die Planungen sind. Aber ich würde mal sagen, da die Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit natürlich Cyber-Initiativen zum Beispiel fördert und digitale Netzwerke, ja. Wird es da sicherlich um viel Möglichkeiten geben, viele Möglichkeiten für Branchen, für deutsche Unternehmen geben, die in diesen Branchen unterwegs sind. Ja. Und darum denke ich auch, deutsche Firmen haben in der Vergangenheit viel Technologie transferiert, was natürlich zu direkter Konkurrenz geführt hat, aber was auch dazu geführt hat, muss man auch sagen, dass deutsche Produkte auch anerkannt sind in China. Ja? Und dadurch glaube ich, alles, was mit Hightech zu tun hat, alles, was mit Automotive zu tun hat, alles, was mit Bahntechnik zu tun hat, ich glaube, das sind immer noch sehr relevante Themen hier in China. Ich glaube, da geht es weniger um Konsumgüter im Allgemeinen, aber ich glaube, es geht mehr um die Technologie und höheren Technologiegüter.
Und ich erwarte auch, dass durch nicht G7, sondern SOZ-Gipfel jetzt in den kommenden zwei Tagen, an den kommenden zwei Tagen vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf chinesische Markt wieder gerichtet wird. Und ich höre auch bereits schon von in China agierende Anwaltskanzleien, dass die Gründung von chinesischen Töchter von deutschen Unternehmen zugenommen hat in 2025. Kann das irgendwie ein Indiz sein, dass man sagt, durch die geopolitische Bewegung aktuell, der chinesische Markt ist doch verlässlicher und vielleicht zieht man doch Initiative aus der Schublade, was man ein bisschen auf Hold gesetzt hat, und jetzt will man doch umsetzen und realisieren. Und in diesem Fall, wie sollte man diese sozusagen SOZ-Event noch für sich nutzen, um die Information für sich zu bewerten, seine China-Strategie nochmal anzudocken?
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass vor allen Dingen große Unternehmen natürlich China wieder als verstärkt als Standbein sehen. Genau wie du gesagt hast, jetzt spricht keiner mehr davon, von De-Risking, ja, oder raus aus China. Ich glaube, China wird als Wirtschaftspartner als auch als Markt wieder stärker wahrgenommen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, im Moment gibt es ja viele Schlagzeilen in Deutschland, dass zum Beispiel eine Firma wie Mediamarkt Saturn von Jingdong übernommen wird. Ja, und da war ich auch sehr erstaunt, dass viele Deutsche gar nicht wissen, was ist Jingdong. Ja, sogar den Namen falsch aussprechen und dies und das und dies. Also es gibt wirklich relativ wenig Informationen. Aber ich denke mal, China investiert im Moment sehr, sehr stark, oder chinesische Unternehmen investieren stark in Deutschland. Dadurch wird China natürlich als Wirtschaftspartner auch wahrgenommen. Und ich glaube, jetzt nach der Covid-Zeit, weil es hat wirklich eine lange Zeit gedauert, hier in China hat sich ja alles erst in 2023 geöffnet und dann auch sehr, sehr langsam. Also der Markt, glaube ich, war erst seit 2024 so richtig offen wieder. Und dadurch wird jetzt natürlich China wieder als Absatzmarkt wahrgenommen mit allen neuen Risiken, die dort sind. Natürlich hat der chinesische Markt nicht geschlafen in den vergangenen 5 Jahren, sondern hat sich verbessert. Ja, die Mitanbieter haben sich verbessert, haben aber auch ihre eigenen Probleme. Ja, und ich denke mal, wie gesagt, also ich glaube schon, es gibt natürlich sehr, sehr viel Rivalität now in der Automobilbranche. Man spricht von früh bis spät über chinesische EVs zum Beispiel. Ja, auch in der Chemie, auch im Maschinenbau denke ich, dass es sehr, sehr viel neue Konkurrenz gibt. Aber wie gesagt, ich denke, es gibt für deutsche Unternehmen auch wieder China als verlässlichen Markt, so wie du das dargestellt hast.
Ich meine, wie würdest du einem chinesischen Unternehmen oder deutsche Unternehmer, Mittelständler raten, in China Geschäft, also in China Geschäft aufzubauen oder zu gründen in dieser Zeit? Deutschland hatte im Moment auch eine schwierige Phase, schon über mehrere Quartalsweise Minuswachstum in vieler Branche prägen, im Moment sehr starke Belastung durch mangels Aufträge und Arbeitslosigkeit und Entlassungen. Und wie sollte man in dieser Zeit sozusagen trotzdem versuchen, einen Fuß in den Markt zu fassen in China mit wenig Investition, aber dennoch, dass man substanziell irgendwie in den Markt etabliert zu sein?
Ja, ich stelle bei mir selber auch fest, dass es in diesem Jahr wesentlich mehr Nachfragen gibt von deutschen Mittelständlern, die wirklich in den chinesischen Markt rein möchten. Und so wie die Fragen gestellt sind, stelle ich persönlich auch fest, dass einige der Unternehmen sich vorher, also sogar vor Covid, eigentlich nie Gedanken darüber gemacht haben, investiere ich in China oder nicht, und jetzt auf einmal nach Covid wirklich die Bereitschaft haben, nach China zu gehen. Also das spiegelt das wieder, was du auch gerade gesagt hast, dass viele Unternehmen jetzt China als Möglichkeit sehen, aber natürlich auch durch die schlechte Entwicklung in Europa oder speziell in Deutschland vielleicht auch mehr die Notwendigkeit haben, nach China zu gehen als oder China als großen Markt zu erschließen. Ja, weil egal was es ist, man muss immer China so sehen, China ist politisch stabil, ja, über einen langen Zeitraum politisch stabil und China hat eine ganz, ganz große Anzahl von Konsumenten. Ja, und die Mittelschicht wächst immer noch. Also das sind schon mal zwei Sachen, die unbedingt für China reden. Wo man da natürlich aufpassen muss, ist natürlich, China ist kein einfacher Markt. Ja, China, wie gesagt, meine Frau, die Chinesin ist, sagt mir immer, es wird viel kopiert und dann verbessert und dann wieder zurückverkauft nach Deutschland. Ja, das ist ja eine allgemeine Geschichte, glaube ich, die hier auch so gar nicht verleugnet wird. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dass ja, man muss auch andere Möglichkeiten sehen, weil ich glaube, nach dieser Zeit vom Maschinenbau und von Automotive und von Bahntechnologie und auch von Flugtechnologie und was hier alles investiert wurde oder was es an Technologietransfer auch alles gab aus Europa nach China, ist jetzt auch eine andere Zeit. Ja. Es gibt jetzt auch die Zeit für mehr Produkte, Konsumgüterprodukte und so, die natürlich auch in China mehr abgefragt werden. Wichtig, denke ich mal, ist es immer dabei, divers zu sein. Ja, also eine Diversität nach vorne zu bringen und seine Abhängigkeit vom chinesischen Markt zu minimieren, weil der chinesische Markt ist ein sehr spezieller Markt, der in vielen Bereichen ganz, ganz anders funktioniert als der europäische Markt. Zum Beispiel im Konsumgüterbereich ist es definitiv ein Online-First-Markt, nicht ein Offline-First-Markt. Und das ist mit vielen Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, braucht man natürlich eine ganz, ganz andere China-Strategie. Zum Beispiel würde ich jedem Unternehmen raten, wenn die nach China kommen, egal ob im B2C oder im B2B-Geschäft, baut euch erstmal euer Netzwerk auf, ja, macht euch erstmal bekannt durch soziale Medien oder durch Offline-Marketing, Online-Marketing, da gibt es ja verschiedene Bereiche, kristallisiert potenzielle Kunden und potenzielle Business-Partners raus, bevor ihr physisch überhaupt in den Markt reingeht. Ja,
Ja.
und das ist ein Fokus, auf den ich mir setze, wie ich deutsche Unternehmen hier unterstütze, gerade Mittelständler und gerade kleinere Unternehmen. Ja, ich glaube, man muss, weil wenn man mit einer Strategie kommt und man hat einen 5-Jahr-Plan, der kann auch ganz schnell sich als falsch herausstellen. Und daher sage ich immer, also bild dir erst dein Netzwerk, ja, durch soziale Medien im B2C-Bereich oder durch Offline-Marketing im B2B-Bereich. Ja, finde deine Business-Partner, bevor du wirklich anfängst, die erste Person einzustellen.
Ja, also ich finde auch, also ich total einverstanden. Ich glaube, wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen darf, mit meiner eigenen Sicht drauf, ist das Schlüsselwort ist Partnerschaft für KMU,
Genau,
für den
ja.
chinesischen Markt in der aktuellen Zeit. Und Partnerschaft ist auch das Schlüsselwort von SOZ, Shanghai Organisation für Zusammenarbeit. Wenn wir jetzt auf diesjährige Gipfeltreffen in Tianjin schauen, würdest du sagen, dass das Treffen in 25 eine besondere Bedeutung hat?
Ich denke schon, weil, wie du ja gesagt hast, stellt sich die USA mittlerweile als schwieriger Partner heraus. Ja, ich denke mal nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich, weil persönlich, das ist nur meine persönliche Einschätzung, ist zum Beispiel das Abkommen zwischen der EU und den USA, das letzte Abkommen, was Frau von der Leyen und Herr Trump miteinander verhandelt haben, nicht unbedingt vorteilhaft für die EU. Ja, dass EU-Waren in die USA verzollt werden, aber US-Waren in die EU nicht. Ja. Und dadurch denke ich mal, ist natürlich dieser Gipfel, der am 31. August und am 1. September stattfindet, also sprich morgen und übermorgen, der könnte natürlich ganz, ganz neue Impulse geben in Bezug auf Handel, Technologietransfer, auch grüne Energie zum Beispiel, Lieferketten. Ja, also ich denke mal schon, dass das sehr, sehr, sehr interessant sein wird. Und man muss natürlich auch sehen, wenn Russland und Indien am Tisch sind, dann geht es da natürlich auch um Themen, wie sich diese Staaten positionieren bezüglich US-Tarife. Ja, und wie zum Beispiel ein möglicher Handel mit Renminbi, mit der chinesischen Währung gefördert wird. Ja, was natürlich deutsche Exporte auch unter Druck setzen könnte, wenn dort in anderen Währungen gehandelt wird in Zukunft.
Ja, insbesondere wenn man jetzt gerade in der Presse zu lesen ist, vor ein, zwei Tagen wurde bekannt gegeben, USA hat dann Zoll aus Indien auf 50% erhöht.
Ja.
Und das ist natürlich ein großes Ding, wenn man das so salopp sagen darf. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Zum Schluss nochmal eine interessante Information vielleicht für den Hörer. Wo genau liegt eigentlich die Stadt Tianjin und welche Bedeutung hat dieser Standort für China oder vielleicht auch für deutsche Unternehmen?
Tianjin liegt direkt neben Peking, also die Stadt liegt östlich von Peking, ist eine riesige Hafenstadt. Ja, ist auch eine sehr, sehr bekannte Stadt in China an sich. Und warum sage ich bekannte Stadt? Weil es gibt in China vier Städte, die direkt dem Central Government unterstehen. Ja, also das sind Tianjin, das sind Shanghai, Shenzhen und Chongqing. Und das waren schon vor vielen, vielen Jahren waren das die vier Städte neben Peking natürlich, die durch das Central Government ganz besonders unterstützt wurden in Bezug auf ihr wirtschaftliches Wachstum. Und Tianjin als Hafenstadt, aber auch als früher geplante Stadt in Bezug auf International Investments. Tianjin sollte mal eine Bankmetropole werden oder eine Investmentmetropole werden bezüglich Finanzsektor. Und dadurch, denke ich mal, möchte China eigentlich auch unterstreichen, dass nicht nur Shanghai und Guangdong eine Rolle spielen in China, sondern der Norden Chinas auch politisch und ökonomisch sehr, sehr wichtig ist. So würde ich das verstehen.
Ja, eine weitere 10 Millionen Stadt, was für viele Zuhörer unbekannt ist. Vielen Dank, Axel, für deine Zeit und wir sind alle sehr gespannt auf das Ergebnis von dem Gipfel und wir sprechen bald, vielleicht auch nach dem Gipfel, einen Kommentar dazu.
Sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Ja?
Okay. Bis dann. Wiederhören. Ciao.
Danke.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.